Jetzt am Telefon Norbert Trenkler von der wirtschaftskritischen Zeitschrift Krisis. Schönen guten Tag, Herr Trenkler.
Guten Tag.
Sie haben es ja schon immer gesagt, könnten Sie jetzt sagen, Edge Page, ich habe es schon immer gewusst, schon 1986 haben Sie damals im Auftrag der Bundestagsfraktion der PDS eine Studie zum Euro gemacht, die relativ kritisch ausfiel. Das war noch Jahre vor der Einführung und Sie sind damals ein bisschen belächelt worden. Keiner wollte die kritischen Stimmen zum Euro hören, oder?
Ja, das kann man nicht ganz so sagen. Es gab ja schon einige kritische Stimmen, auch im Spektrum von, sagen wir mal, keynesianischen Wirtschaftsprofessoren, etwa der Wilhelm Hankel, der ja auch sogar eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat, zusammen mit anderen. Aber insgesamt war die Stimmung natürlich schon so pro Euro, in dem Bereich der Entscheidungsträger, also in der Politik. Und da wurden die Argumente, die wir damals auch ins Feld geführt haben, nicht gehört.
Vielleicht können Sie an der Stelle noch mal ganz kurz Ihre Argumente, Ihre kritischen Argumente darlegen und inwieweit die sich möglicherweise von den Kritikern, den keynesianischen Kritikern, die Sie gerade erwähnt haben, unterschieden haben.
Da gab es zum einen eine relativ breite Übereinstimmung in einigen grundlegenden Dingen, die auch im Grunde sehr leicht erkennbar waren, nämlich das Grundproblem, dass es zwar eine gemeinsame Währung gibt in den Euro-Ländern, aber keine gemeinsame Wirtschaftsregierung. Das heißt, dadurch sind schon Widersprüche vorprogrammiert. Es gibt also keine einheitliche Wirtschaftspolitik, aber eine gemeinsame Währung. Das wirkt sich unter anderem darin aus, dass die verschiedenen Wirtschaftsräume, denn es bleiben ja getrennte Wirtschaftsräume, die unterschiedlichen Länder, in ihren Basisindikatoren auseinanderdriften müssen im Grunde. Das sind insbesondere die Produktivität und die Lohnstückkosten.
Jetzt wird es schon wieder so BWL-mäßig und kompliziert. Können Sie uns sozusagen das mal zusammenfassend sagen, wovor Sie damals, das war übrigens 96, nicht 86, wie ich gesagt habe, wovor Sie damals schon gewarnt haben, direkt vor der Euro-Einführung, vor dieser Währungsunion oder vor den Folgen? Was haben Sie damals schon beschworen?
Das eine war das Auseinanderdriften der Länder, also Länder, die eine gemeinsame Währung haben, können ihre Produktivitätsunterschiede nicht mehr durch Abwertungen ausgleichen, wie das vorher der Fall war. Und das heißt, dass die Länder, die in der Produktivität absinken, letztlich nicht mehr wirtschaftlich konkurrenzfähig sind. Genau das ist ja jetzt auch mit Griechenland passiert, oder das war jedenfalls einer der wichtigen Gründe. Das war damals schon absehbar, das betrifft in erster Linie die, aber nicht nur die südeuropäischen Länder, wogegen als Gewinner in diesem Produktivitätswettlauf schon damals sehr klar die Bundesrepublik Deutschland erkennbar war, einfach als größtes Exportland in der EU. Es war also absehbar, dass die Bundesrepublik die schwächeren Länder im Grunde niederkonkurriert, also mit Exporten eindeckt. Und diese Länder gar keine andere Möglichkeit haben, als diese Exporte, diese Importe von ihrer Seite aus dann durch Verschuldung, durch weitere Verschuldung zu finanzieren.
Also war der Euro dann eine Idee der Stärkeren, so wie Deutschland, oder gab es letztlich auch Argumente dafür, dass es für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum auch durch die internationale Konkurrenz unvermeidlich war, den Euro einzuführen?
Also unvermeidlich war es mit Sicherheit nicht. Es hat sicher einige Vorteile gehabt in der Zeit zwischen 1999 und heute, also in einer Zeit, wo, oder jedenfalls bis 2008, also vor dem großen Krach an den Finanzmärkten, hat es sicher Vorteile gegeben, nämlich, dass hier eine einheitliche starke Währung bestand, die gewissermaßen in der Konkurrenz zum Dollar auch standhalten konnte. Unter anderen Umständen hätte es direkt nach der Finanzmarktkrise sicherlich ein Auseinanderdriften des europäischen Währungssystems, der europäischen Währungen gegeben, mit auch schwerwiegenden Folgen für die wirtschaften.
Im Vergleich zur amerikanischen Wirtschaftszone und dem Dollarraum war ja Europa, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Euroraum durch Stabilitätskriterien gesichert. Das heißt, die einfache Version, dass man den Dollar abwertet, indem man eben mit den Zinsen was macht oder ihn einfach abwertet, das war ja in Europa streng verboten und die Stabilitätskriterien waren ja relativ hoch. Gleichen wir uns jetzt den amerikanischen Verhältnissen an?
Das haben wir schon lange getan. Also die Stabilitätskriterien beziehen sich ja in erster Linie auf die Staatsverschuldung, also auf die laufende Budgetverschuldung, also das, was im Jahr, jedem Jahr an Neuverschuldung hinzukommt, und auf die sich aufhäufende Staatsverschuldung. In der Hinsicht sind die USA Vorreiter auf der Welt, weil sie auch die Weltwährung ja haben, den Dollar. Aber die Europäer haben da längst mitgezogen, auch schon in den 90er Jahren. Es wurden damals diese Indikatoren der Staatsverschuldung ganz eindeutig nach unten manipuliert, auch in Deutschland mit sogenannten Schattenhaushalten. Man denke etwa an den Fonds für die deutsche Einheit. Da wurden also Schulden ausgelagert, damit sie nicht im offiziellen Haushalt auftauchen, um dadurch den Eindruck zu erwecken, dass die Verschuldung geringer ist, als sie tatsächlich war. Das hat damals schon stattgefunden. Insofern kann man davon sprechen, dass es hier einen allgemeinen Trend auf der gesamten Welt gibt, der gigantischen Staatsverschuldung mit natürlich auch einem Gefälle. Also die USA sind da sicherlich noch Vorreiter, aber wir nähern uns da in Europa dem sehr schnell an.
Also würden Sie sich dem Sonntagsökonom der FAZ anschließen, der schreibt in der letzten Ausgabe, beschuldigt nicht Griechenland, die Währungsunion ist selbst schuld an der Krise, weil sie die eigenen Regeln bricht?
Das würde ich so nicht unterschreiben, weil dieser Ökonom ja so tut, als sei es eine Willensentscheidung, verschuldet euch nicht so stark. Tatsache ist aber, dass die gesamte Weltwirtschaft seit Ende der 70er Jahre auf Verschuldung beruht. Das heißt, nur durch Verschuldung und Spekulation wird die weltwirtschaftliche Dynamik in Gang gehalten. Dem zugrunde liegt eine strukturelle Krise, die heutzutage kaum noch wahrgenommen wird, weil man immer den Blick auf die Finanzmärkte richtet. Diese strukturelle Krise besteht darin, dass es auf der Ebene der Realwirtschaft, der sogenannten Realwirtschaft, nicht mehr genug Investitionsmöglichkeiten gibt für das vorhandene Kapital. Einfach deswegen, weil die Produktivität so hoch ist. Es werden immer weniger Menschen dort gebraucht in den Produktionsprozessen. Und das heißt, wir haben hier eine Situation, in der Kapital nicht mehr in der Realwirtschaft angelegt werden kann und deswegen in die Finanzmärkte ausweicht. Finanzmärkte heißt aber immer Verschuldung und Spekulation.
Wir sprechen mit Norbert Tränkler von der wertkritischen Zeitschrift Krisis und versuchen das spannende, aber auch komplizierte Feld Finanzplatz, Kapitalismus, Euro zu besprechen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Einführung des Euros vielleicht notwendig war, aber am Ende den starken Ländern, den wirtschaftsstarken Ländern geholfen hat, nämlich Deutschland, weil es ein Exportweltmeister war. Und jetzt wird auf die bösen Griechen geschimpft, jetzt wird auf die Spekulanten geschimpft und dass die eben sich so hoch verschuldet haben und wir jetzt angeblich die Zeche zahlen müssen. Allerdings zahlen wir ja nicht direkt, das sind ja im Grunde nur Bürgschaften und Kredite und am Ende könnte Deutschland sogar verdienen an der ganzen Chose, oder Herr Tränkle?
Das sehe ich jetzt nicht so. Es ist natürlich denkbar, dass sich die Krise, dass die Krise kurzfristig aufgefangen werden kann, so wie es ja auch mit den Banken zunächst mal der Fall war. In diesem Fall könnte es sein, dass auch kurzfristig wieder diese Gelder zurückfließen. Also kurzfristig heißt in den nächsten Jahren, 3-4 Jahren, und über die Staatsanleihen dann auch Zinsen tatsächlich kassiert werden. Aber das wäre nur eine Verlagerung des Problems in die Zukunft, weil die strukturellen Ursachen dieser Krise weiterhin bestehen bleiben.
Sie haben ja von der strukturellen Krise gesprochen, die eigentlich seit Ende der 70er offenbar wird. Und es geht halt immer weiter darum, Kredite oder eine Wirtschaft auf Pump aufrechtzuerhalten. Nun gibt es wieder einen ganz großen Rettungsschirm von 750 Milliarden, eine unvorstellbar große Zahl. Kann das nicht einfach ewig so weitergehen mit dem Verkauf der Zukunft?
Das kann nicht ewig so weitergehen. Es braucht immer irgendwelche neuen Wellen von Spekulation, die sich dann aber auch an, ich sag mal, realwirtschaftlichen Bezugspunkten, an irgendwelchen Hoffnungsträgern in der Realwirtschaft festmachen. Das waren in den 90er Jahren der ganze Bereich des Internets, der neuen sogenannten neuen Technologien. Da war ja dieser große Boom der sogenannten New Economy. Dann in den Nullerjahren waren es in erster Linie die Immobilien. Man hat auf die Immobilien spekuliert als Zukunftsträger. Nun ist diese Blase geplatzt und jetzt tritt der Staat an die Stelle und pumpt da gewaltig Geld in die Finanzmärkte, hat sich riesig verschuldet und selbst wenn da ein Teil wieder zurückfließt, dann wird es höchstens ein Teil sein und eine neue Rettungsaktion in der gleichen Art und Weise wird man nicht wieder auf weltweitem Niveau bewältigen können. Gleichzeitig ist aber damit zu rechnen, dass es solche Krisen immer wieder geben wird, weil die Spekulation weitergehen muss, aber gleichzeitig ihre Grenzen hat.
Du machst es aber den Eindruck, dass halt speziell die Säcke des Staates offensichtlich grenzenlos auszubauen sind oder irgendwie, da kann immer wieder reingegriffen werden. Es gibt so eine unglaublich große Milliardenschutzschild. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Sie haben ja gesagt, kurzfristig kann es sogar so sein, dass durch die Rückzahlung von Krediten und die Rückzahlung von Zinsen Gewinne entstehen bei denjenigen, die jetzt Geld verleihen. Was ist aber das langfristige Problem?
Das langfristige Problem ist, dass hier Liquidität in den Markt gepumpt wird, die durch keine realen Werte gedeckt ist. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo schon die letzte Reserve gezückt wird, nämlich dass die Notenbanken direkt in den Markt eingreifen und Staatsanleihen aufkaufen. Und das heißt nichts anderes, als dass die Druckerpresse angeworfen wird, auch wenn die Bundesbank das weit von sich weist. Aber es ist natürlich so. Was passiert denn? Also die Zentralbank gibt ja Geld aus, ist diejenige, die das Geld ausgibt. Und mit diesem Geld, was sie ausgibt, was ja erstmal durch nichts gedeckt ist, kauft sie Staatsanleihen auf, das heißt sie verleiht Geld an die Staaten, ohne dass dieses irgendeine Grundlage hätte. Durch diese Aufblähung der Liquidität wird zwar zunächst einmal das Problem aufgefangen, aber langfristig das Vertrauen in die Währungen, und das heißt hier nicht nur den Euro, sondern auch den Dollar, untergraben. Und wenn das der Fall ist, wenn also dann an den Finanzmärkten auch längerfristig die Investoren nicht mehr bereit sind, den Staaten Geld zu leihen, dann haben wir es mit einer wirklich gravierenden Krise zu tun, die nicht mehr durch solche Interventionen zu lösen ist.
Die gravierende Krise würde dann heißen Inflation. Das haben wir ja in der Weltökonomie schon häufig in der Geschichte erlebt. Dann gibt es eine große Inflation, dann werden ein paar Nullen weggestrichen und dann geht das Spiel von vorn los. Ist doch eigentlich normal und gab es doch schon häufig in der Geschichte, oder?
Also Inflation bedeutet das auf jeden Fall, wobei dieses Wegstreichen der Nullen nie so unproblematisch war, wie das vielleicht im Nachhinein aussehen könnte. Das ging immer mit ganz schwerwiegenden Entwertungsprozessen einher. Das heißt, Unternehmenszusammenbrüche, Zusammenbrüche von Sozialsystemen, Zusammenbrüche von Staatsfinanzen, Privatbankrotte. Also eine wirklich durchgreifende Krise, die alle Bereiche der Wirtschaft erfasst.
Nun erleben wir in der medialen Wahrnehmung und nicht nur an den Stammtischen ja eine gnadenlose Hetzkampagne, würde ich es mal sagen, nicht nur in der Bildzeitung gegen die Griechen, die unser Geld verzocken, aber auch der alte Reflex der bösen Spekulanten. Also die Banker und die Spekulanten mit ihrer Gier sind schuld. Woher kommt dieser Reflex, der ja nun irgendwie zu kurz gegriffen ist, oder?
Der ist in der Tat zu kurz gegriffen. Das ist ein altes Muster altes Erklärungsmuster, was im Grunde so alt ist wie der Kapitalismus oder zumindest auf das 19. Jahrhundert schon zurückgeht. Man verkürzt das Problem auf die Finanzmärkte. Man richtet den Blick nur auf die Finanzmärkte, sieht, dass dort Spekulation stattfindet, die in der Regel auch immer mit Krisen verbunden ist, früher oder später, und macht dann dort die Schuldigen aus. Was man nicht sieht, ist der größere Zusammenhang, dass nämlich die Spekulation immer ihren letzten Grund in der Realwirtschaft hat. Das heißt, sie ist immer Ausdruck einer Krise in der Realwirtschaft und die, was einhergeht mit einer Verlagerung von Kapital an die Finanzmärkte. Die Krise explodiert dann dort, hat aber ihre Ursache nicht dort selbst.
Nun gibt es ja viel Diskussionen darüber, welche finanzmarktpolitischen Strategien jetzt gefahren werden sollen. Da ist immer wieder die Rede davon, bestimmte Finanzmarktprodukte vom Markt zu nehmen, strenger zu regulieren. Gibt es auf diesem realpolitischen Weg überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, da jetzt gegenzusteuern?
Das ist im Grunde eine ganz widersprüchliche Sache, weil die Politik selber darauf angewiesen ist, dass die Spekulation weitergeht, um die Wirtschaftsdynamik in Gang zu halten. Auf der anderen Seite können natürlich bestimmte, sagen wir mal, Instrumente, bestimmte Eingriffe in den Markt dazu führen, dass die eine oder andere Übertreibung ausbleibt. Nur ist das tatsächlich etwas sehr, sehr Widersprüchliches, weil die Wirtschaft tritt gewissermaßen auf die Politik tritt gewissermaßen auf die Bremse und aufs Gas zugleich. Sie muss die Spekulation anheizen, indem sie Liquidität in den Markt pumpt, also ungedecktes Geld. Und auf der anderen Seite sagt sie aber, um Gottes Willen, wir wollen die Übertreibung vermeiden. Das ist ein Widerspruch, der ist im Grunde nicht auflösbar.
Das heißt, Spekulation, Kredit und das Geld aus Geld entsteht, ist eigentlich Grundlage des Kapitalismus und dafür verantwortlich, dass der Kapitalismus überhaupt bis heute besteht und ist nicht das Problem, sondern überhaupt die Ursache oder die, ja, sag mal, das Leben oder das Elixier, warum der Kapitalismus überhaupt noch funktioniert?
Also es ist nicht die eigentliche Grundlage des Kapitalismus. Die eigentliche Grundlage des Kapitalismus ist die Produktion von Waren in der Realwirtschaft, in der Industrieproduktion, aber auch von Dienstleistungen, die dann verkauft werden und bei deren Produktion Arbeitskraft verausgabt wird. Darüber wird der berühmte Wert geschaffen. Nur ist eben diese Grundlage der Verausgabung von Arbeitskraft durch die hohe Produktivität seit spätestens den 70er, 80er Jahren untergraben worden. Und deswegen hat es diese Verlagerung an die Finanzmärkte gegeben. Und deswegen hat es auch die letzten 30 Jahre zwar einzelne Krisen gegeben und Kriseneinbrüche, aber nicht die große Krise, die man eigentlich hätte erwarten müssen in einer solchen Situation.
Das muss man vielleicht nochmal erklären. Heißt das, je mehr Maschinen ich einsetze, umso weniger Wert produziere ich eigentlich? Maschinen produzieren gar keinen?
Das ist richtig. Der Wert stellt sich nur dar über die Verausgabung von Arbeitskraft, ja.
Da wären wir jetzt an dem Punkt, wo wir über die wertkritische Theorie sprechen. Das würde aber jetzt zu weit führen. Das werden wir vielleicht tun in einem nächsten Interview. Und natürlich ist es auch möglich, das nachzulesen auf der Seite krisis.de, wenn ich das richtig sehe, und auch in den Zeitschriften der Gruppe Krisis. Ich bedanke mich recht herzlich bei Norbert Tränkle von der wertkritischen Zeitschrift Krisis. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Bitteschön.
Tschüss.